Bonjour, ich bin Anne.
Und ich bin Nina. Und das ist Très Chic.
Willkommen zu unserem Luxus-Fashion-Podcast.
Hallo! Wenn ihr diese Folge hört, dann haben wir, es ist immer so ein bisschen verwirrend, hier so in der Zukunft zu sprechen, aber dann hatten wir gestern einen ganz besonderen Termin, der mit Anne zu tun hat. Und vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, was gestern in der Zukunft passiert ist.
Genau, also ich hatte dann quasi meinen ersten Brautkleid-Anprobetermin zurück in die Gegenwart. Also ich freue mich schon richtig, aber ich bin auch irgendwie voll nervös und kann es noch gar nicht so einschätzen, was mich da so erwartet. Man muss dazu sagen, anhand von Bildern habe ich mir mein Kleid schon ausgesucht. Das kann ich euch mal alles dann ganz genau erzählen, weil das sind eigentlich so voll viele Zufälle, die einfach voll gut gepasst haben. Ich hoffe natürlich, dass es das wird, weil viele sagen ja auch immer, ja, ich dachte immer, ich werde so ein Kleid tragen und dann am Ende was ganz anderes. Aber irgendwie, ich habe mich so in dieses Kleid verliebt. Es wird auch nicht das erste sein, was ich anprobiere. Das hebe ich mir eigentlich so für den Schluss oder für die Mitte auf und probiere erstmal wirklich auch andere Brautkleider an. Aber ja, irgendwie macht es das jetzt alles so richtig ernst. Also so langsam kann man sich voll auf die Hochzeit freuen. So vor einem halben Jahr ist es mir noch richtig schwer gefallen, so darüber nachzudenken.
Ja, ich bin richtig gespannt. Ich darf zum Glück ja auch mit und es ist auch wirklich mein Highlight der nächsten Woche. Also ich freue mich richtig darauf und werde bestimmt ganz emotional, wenn ich Anne dann in diesen wunderschönen Kleidern sehe. Ja, bin mir sicher, dass das Kleid ein Traum sein wird und wenn nicht, findest du ein anderes, was perfekt sein wird. Ob jetzt bei diesem Mal oder beim nächsten Mal. Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Zeit.
Also ich bin echt aufgeregt. Ich wünschte, man könnte jetzt schon in die Zukunft so spulen und so wissen, ob das was war oder nicht.
Ja, schon aufregend, wenn man sich einfach sich selbst in so einem Kleid vorstellt und so dieses Bild vor Augen hat, aber nicht weiß so, ob es das wirklich
ist. Ja, besonders, man darf ja nicht vergessen, ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben ein Brautkleid an.
Ich auch nicht, aber das finde ich auch richtig cool, dass man sich das wirklich für sein potenzielles Brautkleid aufspart.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist so ganz wild, sich dann in so einem Brautkleid zu sehen und so zu wissen. In einem Jahr heiratet man dann einfach. Also das macht das einfach so echt. Ich meine, Nina hatte ja schon erzählt, dass du schon deine Brautschuhe hast. Ich habe meine jetzt höchstwahrscheinlich auch. Und das ist ja auch schon mal so, wo man so denkt, wow. Aber das Kleid ist halt einfach, ja, das Wichtigste.
Und wir werden euch auch definitiv Mitte des Jahres nochmal ein ausführliches Update geben. Anne hat jetzt bald nochmal einen Termin in ihrer Location und auch ich werde nochmal nach Italien reisen und habe da einige Termine. Und dann können wir euch auf jeden Fall auch nochmal ein Wedding-Update geben. Aber es ist definitiv viel passiert seit unserer letzten Folge. Die ist ja jetzt bald auch schon wieder fast ein Jahr her. Und Annes Verlobung ist jetzt auch bald schon ein Jahr her. Also ist echt crazy.
So verrückt, wie die Zeit vergeht und was alles in der Zwischenzeit einfach auch passiert ist. Aber ja, wie Nina sagt, also mit der Planung stehen wir jetzt an einem ganz anderen Punkt wie vor einem halben, dreiviertel Jahr.
Deswegen seid gespannt, so viel als Teaser dazu. Und ansonsten geht es heute um was ganz anderes. Und zwar haben wir mal wieder so eine bisschen freiere Laberfolge für euch. Das macht uns auch immer Spaß und die Folgen kommen auch immer super bei euch an. Und wir dachten uns, statt eines Q&As machen wir diesmal so ein bisschen unsere Meinung zu Punkt, Punkt, Punkt. Also ihr konntet wirklich ganz verschiedene Sachen fragen, seien es Modemarken, Modetrends, was wir allgemein über Sachen denken, wie zum Beispiel Fakes. Also in der Folge werdet ihr uns noch mal ein bisschen besser kennenlernen und wie wir so ticken.
Ihr habt reichlich wieder eure Fragen gestellt und wir fangen jetzt auch wirklich mit der ersten Frage an. Und hier geht es um den Hype von Saramat und sie erklärt dann nur noch, dass es eine App ist, wo man quasi Fakes kaufen kann. Ich glaube, das ist für uns alle ein Begriff, Saramat. Ich habe das damals über TikTok so ein bisschen kennengelernt, in Anführungszeichen.
Ja, ich war da auch total schockiert, weil mir teilweise dann so Hauls angezeigt wurden und ich dachte so, ah ja, cool, das ist irgend so ein Luxushaul und dann habe ich erst gerafft, dass das alles Fakes sind oder auch manche, die ihre Taschensammlung zeigen und es ist einfach ihre Fake-Taschensammlung.
Ja, ich muss sagen, das finde ich dann auch ganz wild. Also ich möchte damit jetzt auch wirklich niemanden beleidigen oder runtermachen oder ähnliches, aber da war dann wirklich ein ganzer Schrank voller Anführungszeichen Luxushandtaschen, die halt alle gefaked waren. Und da denke ich mir halt so, lieber 10 Taschen weniger und dafür 2 echte. Also so ist mein Gedankengang. Logischerweise hat jeder da einen anderen Gedankengang. Aber man muss ja auch einfach sagen, Fakes kosten auch Geld und gute Fakes kosten wirklich Geld.
Definitiv. Also ihr wisst ja generell schon, was wir über dieses ganze Fake-Thema denken. Wir halten davon nichts, weil ich einfach finde, eine Luxushandtasche, das Wort sagt es ja schon, Luxus, ist eben etwas, was sich nicht jeder gönnt und was man sich auch nicht ständig gönnt, sondern wofür man spart, wofür man arbeitet. Und es ist dann eben etwas ganz Besonderes. Und wenn ich mir diese Tasche nicht leisten kann, nicht leisten möchte, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber dann brauche ich eben auch nicht dieses Logo, das ja für Luxus steht, sondern kann mir einfach eine ähnliche Tasche kaufen, die eben ein No-Name-Produkt ist.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und man muss auch einfach sagen, so Saramat, ich meine, was die machen, ist eigentlich illegal. Wir hatten es ja schon mal darüber und wir haben euch ja auch versprochen, es wird mal eine wirklich ausführliche Fake-Folge geben, aber wir wollen uns da einfach wirklich gut drauf vorbereiten. Das ist nicht eine Folge, die wir innerhalb von 2 Tagen irgendwie zusammen haben. Wie gesagt, dazu kommt nochmal was Ausführlicheres. Auf jeden Fall ist es illegal, Fakes zu verkaufen und auch zu kaufen. Und es kann euch einfach passieren, dass ihr da was bestellt und dann beim Zoll hängen bleibt und die Sachen werden vernichtet und eventuell kriegt ihr noch eine Strafe. Und dazu kamen logischerweise auch noch ein paar mehr Fragen. Hier hat auch jemand gefragt, Fakes, bei Taschen habt ihr ja eine sehr gegenteilige Meinung als bei Schmuck, zum Beispiel die Bottega-Ohrringe.
Ja, und da würde ich definitiv sagen, dass die Person uns ein bisschen falsch verstanden hat, weil wir definitiv keine gegenteilige Meinung zu Fakes haben, was Taschen und Schmuck betrifft. Also ich finde eine gefakte Chanel-Kette beispielsweise genauso verwerflich, in Anführungszeichen, wie eine gefakte Chanel-Tasche. Aber wir haben einfach die Meinung, dass es nicht so dramatisch ist, wenn Designs kopiert, beziehungsweise wenn man sich davon inspirieren lässt, weil so funktioniert die Mode nun mal. Also alles, was ihr bei Zara seht, kommt von den großen Designern in einer gewissen Abwandlung, aber die machen nun mal die Trends und die Fast-Fashion-Häuser ziehen dann eben mit. Das ist ganz normal und deswegen finde ich es nicht dramatisch, wenn man eine Tasche sieht, die von der Bottega Veneta Jody inspiriert ist. Einfach dieses Geflochtene mit dem Knoten, das ist nun mal jetzt Trend und das wird man sehen bei Zara, H&M und so weiter. Oder eben auch diese Tropfenohrringe von Bottega Veneta. Das ist einfach jetzt eine neue Form von Ohrring. Ich finde, es ist einfach was anderes, sobald da wirklich ein Logo drauf ist oder ein Etikett in einem Kleidungsstück drin ist, dass es dann wirklich zu einem Fake macht.
Das sehe ich nämlich ganz genauso. Wie gesagt, die genaue Definition von Fake und Dupe werden wir dann auch nochmal in der einen Folge erläutern. Und ich finde auch, dass es keine gegenteilige Meinung ist, sondern dass man da ein bisschen, dass es halt einfach 2 unterschiedliche Paar Schuhe sind. Auch noch zu dieser Frage kam Superfakes, also zum Beispiel Fakes, die wirklich 500 Euro kosten. Es gibt ja wirklich, keine Ahnung, Birkins oder auch Chanel Classic Flaps, die teilweise, es gibt auch noch teurere Fakes, die über 1000 Euro kosten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie von der Qualität her bestimmt vom Leder gute Taschen sind, aber dann will ich mir trotzdem immer noch eine Lederhandtasche kaufen, wo kein Logo drauf ist, wie halt eine Superfake-Handtasche. Und zudem gibt man auch noch super viel Geld aus, also dann lieber ein bisschen sparen. Ich meine, klar, bis zu einer Chanel Classic Flap spart man lange, aber dann eventuell vielleicht eine andere Tasche kaufen, aber nicht, also Superfake ist für mich genauso schlimm wie ein Fake, außer dass es vielleicht besser aussieht.
Ja, ich finde es sogar fast noch schlimmer, weil es mir irgendwie dann für euren Geldbeutel umso mehr leid tut. Und ihr müsst halt auch bedenken, ihr könnt diese Tasche nicht verkaufen. Also gerade bei Birkins oder bei Kellys, weil die ja auch so schwer zu bekommen sind, gibt es wirklich Superfakes, die mehrere tausend Euro kosten. Und dann gebt ihr so viel Geld aus für eine Tasche, die nicht mal echt ist, um so zu tun, als wärt ihr irgendwas, was ihr nicht seid, jetzt dumm gesagt. Und wenn ihr dann irgendwann mal diese Tasche verkaufen wollt, habt ihr null Investmentwert, weil sie halt einfach fake ist und keiner sie kaufen wollen wird.
Ja, oder halt auch, wenn man dann zum Beispiel gefragt wird und ehrlich antwortet, dass die Tasche fake ist, glaubt euch halt auch keiner, dass die 500 oder 1000 Euro gekostet hat, weil für Leute heißt fake meistens günstig. Aber ich glaube, damit haben wir jetzt dieses Fake-Thema abgeschlossen und dann kam die Frage mit der neuen Preiserhöhung von Chanel. Ja, was ist unsere Meinung dazu? Ich glaube, das Thema haben wir auch schon gut ausgeschlachtet, aber es wird ja nicht besser. Es wird eigentlich immer mehr, also es ist nicht mal mehr schlimm, es ist einfach lächerlich.
Ja, also das ist wirklich der Punkt. Ich weiß noch, Anfang des Podcasts war das wirklich noch ein Thema, über das wir uns aktiv aufgeregt haben und gesagt haben, das kann doch nicht sein und so. Aber jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir Chanel wirklich seit längerem schon nicht mehr ernst nehmen, leider. Natürlich finde ich das immer noch schön, aber ich schaue mich da nicht mehr um. Für mich ist das keine Marke, die ich mir aktuell kaufen würde, weil Qualität und Preise nicht übereinstimmen. Und deswegen kann man dazu nur sagen, dass es irgendwie echt peinlich ist und dass sich Chanel meiner Meinung nach dadurch selbst ins Aus schießen wird, weil sie werden dadurch nicht angesehener und man denkt, wow, wenn man eine Chanel Classic Flap sieht, sondern man denkt einfach nur, du kannst nicht mit Geld umgehen.
Ja, definitiv. Also für mich ist die Marke ist Natürlich sind die Designs von Chanel wirklich sehr schön, aber irgendwie wird die Marke für mich in meinem Kopf immer unattraktiver, weil sie einfach, wir hatten ja auch in der Story eine Frage gestellt, also ob ihr glaubt, dass ja Chanel damit bewirken möchte, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt, und ich glaube 90% von euch haben mit Ja gestimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob das deren Gedanke ist, aber sie wollen halt wirklich eigentlich nur die Leute, die wirklich richtig, richtig viel Geld haben, weil 10.000 Euro für eine Handtasche anzusparen, ist einfach super viel Geld, und als Normalverdiener überlegt man sich dann halt mehrmals, ob man sich davon eine Tasche oder was anderes dann kauft.
Und man muss dazu auch sagen, dass sich die Preise auf dem Secondhand-Markt bei Chanel gerade auch nicht so gut entwickeln, also die stagnieren oder sinken sogar, weil die Nachfrage einfach sinkt. Obwohl die Preise bei Chanel steigen, ist auch keiner bereit für eine Vintage, gut, Vintage ist jetzt falsch gesagt, für eine Pre-Love-Tasche 8.000, 9.000 Euro auszugeben.
Das sehe ich auch immer wieder in diesen Chanel-Gruppen. Da werden dann wirklich teilweise ein, zwei Jahre alte Classic-Flaps reingestellt, die wirklich kaum getragen sind und auch super aussehen. Aber halt noch für, wie du gesagt hast, 7.000 bis 9.000 Euro wollen die dann noch dafür. Aber nee, würde ich halt nicht einsehen. Also ob ich dann 8.000 Euro zahle, dann kann ich auch immer noch die 10.000 Euro im Laden zahlen.
Die 8 sind es halt auch definitiv nicht wert. Also die Tasche war schon, als ich sie gekauft habe, keine 4.800 Euro wert. Das wissen wir ja alle. Aber ich finde, ab dem Punkt, wo sie wirklich die 6.000 wären, irgendwie noch verkraftbar gewesen. Aber alles drüber, da war es einfach vorbei.
Also ich finde es halt einfach nur gesponnen, wenn ihr überlegt. Ich meine, weder sind die Kosten so in die Höhe gestiegen, diese Tasche zu produzieren, weil, wie gesagt, wie Nina schon gesagt hat, selbst die 4.000 Euro war die Tasche nicht wert, weil einfach die Produktionskosten viel niedriger sind. Das Material, also die Tasche hat ja nicht auf einmal mehr Material oder hat wieder eine goldene, also echt goldene Schnalle oder sonst was. Also es ist definitiv nicht wert, auch wenn es wirklich eine wunderschöne Tasche ist, aber dann kauft man sich wirklich lieber eine richtige Vintage-Chanel-Handtasche. Aber ich glaube, die Marke macht sich wirklich auf Dauer so kaputt.
Schade, bei dem, was so Coco Chanel und Karl Lagerfeld da über Jahre aufgebaut haben.
Ach, das würde mich ja mal so interessieren. Wir hatten es gerade die Woche im Geschäft bei uns über Karl Lagerfeld. Also man muss bedenken, bei mir arbeiten ja nur Männer. Und dann meinte der eine so, ja, Karl Lagerfelds Apartment in Paris wurde jetzt gerade versteigert für wirklich auch eine horrende Summe. Und dann hatten wir es darüber, ja, allgemein über Karl Lagerfeld. Da denke ich mir so, was würde der denn jetzt darüber denken? Würde sich im Grab jetzt umdrehen und am liebsten wieder auferstehen und sagen, spinnt ihr?
Gute Frage.
Das würde mich echt mal interessieren. Naja, was halten wir von dem Leo-Trend?
Ich find's ganz cool, muss ich sagen. Also Leo ist wirklich so ein Trend, bei dem ich sehr spannend finde, dass er immer wieder kommt und dann aber auch wieder total weg ist und dann wieder voll da. Also ich erinnere mich, das letzte Mal war der Trend 2018, glaube ich, da. Da habe ich sehr gefeiert. Als er jetzt wieder kam, war ich im ersten Moment so ein bisschen geneigt. Aber ich muss sagen, ich finde Leo gerade bei Blondinen sehr schön. Und es gibt ja gerade dieses gehypte Kleid bei Zara, was so ein Red and Boa Dupe ist von diesem langen Leo-Kleid, was so ein bisschen transparent ist. Und ich hätte dieses Kleid von Zara so gerne, aber es ist immer ausverkauft. Ich krieg's irgendwie einfach nicht.
Ich bin auch die ganze Zeit hinten dran. Das finde ich auch wirklich sehr schön. Bloß ich bin jetzt nur nicht so. Also ich finde das Leo, was jetzt gerade in ist, wirklich sehr schön. 2018 habe ich auch mitgemacht, aber dann war das irgendwie bei mir eher so Stoffkleider und keine Ahnung, also nicht so schön. Das jetzt sieht wirklich sehr, sehr schön aus.
Aber ich finde vor allem wirklich dieses Kleid schön. So eine Bluse oder so würde ich jetzt nicht so fühlen.
Nee, also das Kleid ist ja auch ein Kleid, was du nicht jeden zweiten Tag trägst, ne? Das ist dann auch wieder so im Urlaub oder so, und da finde ich das dann schon ganz schön. Was halten wir von Polen?
Haben wir ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen, dass wir Polen eigentlich sehr cool finden als Marke. Die sind natürlich auch sehr mit den Preisen hochgegangen, weil sie einfach mitbekommen haben, was für ein Hype das ist. Ich habe jetzt auch vor kurzem bei einer Influencerin in der Story gesehen, dass sie in Paris im Polen-Store war und sie dann irgendwie die letzte Süm ergattert hat und so. Also ich denke mir so, okay, chillt mal, ihr seid jetzt immer noch nicht MS.
Also ich finde sie schön und auch eine gute Einsteigertasche, hatten wir auch schon gesagt. Qualitativ habe ich jetzt auch noch nichts Schlechtes gehört. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich super reizt, davon eine Tasche zu kaufen.
Ich glaube aber auch, weil es wirklich eher so eine Marke für Einsteiger ist, allein von den Preisen her, wenn man halt jetzt schon eine Louis Vuitton Everfull und eine Goyard St. Louis hat, dann braucht man nicht unbedingt noch die Süm, die ja quasi eine günstigere Tasche ist, die aber den gleichen Zweck erfüllt.
Obwohl ich sie wirklich sehr schön finde, weil da halt auch mal nicht dieses Muster mit drauf ist und ein bisschen mehr schlicht ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich aktuell bereit bin, trotzdem dafür 500 Euro auszugeben.
Ja, schön finde ich sie auf jeden Fall. Man sieht sie natürlich jetzt sehr viel auf Social Media, aber ich muss sagen, in echt habe ich sie noch nie gesehen.
Die Süm auch nicht, aber die kleine habe ich gerade heute gesehen.
Ah ja.
Sehr hübsch. MS in Frankfurt. Dazu muss man ja sagen, dass der Hermes in Frankfurt jetzt bis März umgebaut wurde. Ich war jetzt letzte Woche, also wenn ihr es hört, vorletzte Woche Samstag in Frankfurt. Ich bin nicht reingegangen, weil die Schlange davor wieder da war. Aber die Tür war einfach komplett kaputt. Also die war komplett, also entweder hat jemand probiert einzubrechen, keine Ahnung, die ganze Tür war gesprungen.
Okay, krass. Vor allem, wenn sie ihn gerade neu gemacht haben.
Aber ich habe auch mal so probiert, so reinzuschauen und unten sah jetzt nichts anders aus. Also ich weiß nicht, was die umgebaut haben. Also würde mich wirklich mal interessieren, aber ich hatte dann auch keine Lust, mich anzustellen.
Generell haben wir persönlich jetzt noch nicht viele Erfahrungen mit Hermes in Frankfurt gemacht. Wir haben nicht das Beste gehört, sowohl was das Personal betrifft, als auch den Stock. Und ich habe zum Beispiel mal gehört, als ich oben rumgelaufen bin, wie jemand an der Tasche gefragt hat und sie gesagt haben, ja, Warteliste ist gerade geschlossen, aber wenn sie draufkommen, 2,5 bis 3 Jahre. Also auch nochmal eine ganz andere Hausnummer als jetzt in München, wo sie eher so 1 bis 1,5 Jahre sagen. Also da wartet man, glaube ich, länger, weil der Stock einfach kleiner ist und wahrscheinlich auch sehr exklusive Kunden dort einkaufen.
Ja, der Laden ist halt wirklich sehr, sehr klein. Und bei mir ist es so, ich habe da meine Oransandalen 2 Stück gekauft, ein paar während Hoch-Corona-Zeiten. Der Verkäufer war wirklich nicht der Brüller, also der war sehr emotionslos. Beim zweiten Mal kann ich mich nicht mal mehr dran erinnern. Also es war nie was Besonderes und großartig Interesse wurde dann auch nie gezeigt. Ich verstehe es, dass Verkäufer, die da auch, keine Ahnung, Birkins und Kellys verkaufen, jetzt nicht so gehypt sind, wenn jemand mit ein paar Oransandalen da ankommt. Aber irgendwie war es immer sehr emotionslos.
Da hatte ich einfach in München ein besseres Gefühl. Ich habe auch gehört, das war aber auch schon damals so ein Gerücht, dass man sich nur auf die Wunschliste bei seinem Heimatstore setzen darf, was bei uns quasi dann Frankfurt wäre, einfach von der Distanz zu unserem Wohnort. Die Erfahrung haben wir jetzt aber nicht gemacht.
Also da hat nie jemand was gesagt, nur dass mal nachgefragt wurde, warum wir das denn nicht in Frankfurt machen.
Und dann haben wir eben immer gesagt, dass wir den Store in München halt einfach größer und schöner finden und das war dann tatsächlich nie ein Problem. Mich würde aber, wie gesagt, auch Düsseldorf noch sehr interessieren.
Ja, mich auch. Dann wollte jemand unsere Meinung zu Stella McCartney wissen, also zu der Marke.
Habe ich jetzt nicht so eine große Meinung, aber ist jetzt auch keine Marke, die mich begeistert. Für mich ist diese typische Tasche Falabella, heißt sie, glaube ich. Eine Tasche, die irgendwie bei mir in der Schulzeit wirklich jeder hatte, natürlich in Fake, aber ich assoziiere die Tasche dadurch irgendwie sehr mit so 17-jährigen Mädels.
Ich hatte die damals aber nicht als Fake, sondern als Tube, also stand nirgendwo Stella McCartney dran. Ich habe die Tasche wirklich gern getragen, also die hat schon eine gute Qualität, aber ich glaube, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht mal wusste, dass die Tasche eigentlich von Stella McCartney ist, sondern ich wollte halt diese Tasche, weil jeder damit rumgerannt ist. Aber ich habe die damals noch ganz schön gut bei Vinted verkaufen können.
Ich sehe die jetzt aber auch gar nicht mehr.
Nee, nicht wirklich. Also für mich absolut keine Marke, die mich aktuell reizt, da was von zu kaufen. Es kann natürlich sein, dass in 2, 3 Jahren die Marke auf einmal wieder komplett gehypt wird.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat Stella McCartney auch so Tennisklamotten gemacht. Und ich habe ja eine Zeit lang mal Tennis gespielt und dann wollte ich immer unbedingt von Stella McCartney so ein Kleid haben fürs Tennis.
Ich glaube, wenn ich mich, also ich will jetzt auch nicht lügen, aber ich glaube, Stella McCartney achtet auch sehr darauf, dass alles vegan und sowas ist. Also die ist da irgendwie auch Tierschützerin. Finde ich auch nicht schlecht. Wenn es das ist, wenn ich mich richtig erinnere. Dann die Beltbag in Nano von Celine und Yves Saint Laurent Gürtel. Die Frage ist jetzt halt, welcher Yves Saint Laurent Gürtel? Der schmale, der breite, irgendein besonderer oder der ganz basic?
Ja, also generell sind wir ja große Fans von Saint Laurent und der Qualität. Das haben wir ja schon öfters gesagt. Und gerade diesen schmalen Gürtel mit dem YSL-Logo finden wir auch richtig schön. Also das ist ja für uns so unsere Nummer-1-Alternative, wenn man sich keinen Hermes-Gürtel kaufen möchte. Und ja, über die Celine-Tasche haben wir, glaube ich, schon in unserer Folge, in der wir Taschen bewertet haben, gesprochen, oder?
Ja, auf die sind wir auch schon eingegangen. Die nächste Frage ist, was wir von der Klage gegen Hermes halten. Ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt, ich habe das so am Rande mitbekommen, aber anscheinend verklagen Kunden Hermes, weil sie zu wenig Taschen verkaufen an die Kunden quasi, ne?
Beziehungsweise sie verklagen sie aufgrund der Verkaufsstrategie, dass sie quasi probieren, dass sie möglichst viel Geld ausgeben, um eben dann eine Birkin zu kriegen. Also was dieses typische Modell in Amerika ist. Und ich muss sagen, ich habe auch schon in Deutschland des Öfteren gehört, dass es wirklich so ist, dass der Verkäufer sagt, okay, kauf jetzt diese Jacke, die, keine Ahnung, mehrere tausend Euro kostet und dann kriegst du eine Birkin. Und das ist natürlich offiziell nicht erlaubt, weil es ja, wie so ein Deal ist, so eine, ja, nicht Erpressung klingt jetzt, du musst es natürlich nicht machen, aber ja, so ein Handeln ein bisschen unter der Hand, also wie Bestechung im Endeffekt.
Hier steht auch, das werfen zwei Shopper der Luxusmarke vor und haben die Klage eingereicht. Ich meine, ich verstehe den Hintergrund. Es sind bestimmt auch zwei Shopperinnen, die bestimmt auch viel Geld ausgegeben haben, weil ich glaube, sonst würdest du dich da nicht großartig aufregen oder die Leute verklagen. Ich meine, ich verstehe deren Hintergrund, aber ich denke nicht, dass die Klage irgendwas bringen wird.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ganz ehrlich, es ist Hermes. Wir kennen alle das Hermes-Game und wissen auch alle, dass das manchmal ein bisschen toxisch sein kann. Aber entweder man lässt sich darauf ein, man sagt, okay, ich probiere es, ich spiele dieses Game. Oder man kauft halt die Tasche einfach auf dem Second-Hand-Markt und zahlt eben dann mehr dafür. Dafür muss man nicht dieses Game spielen. Aber im Endeffekt sind wir alle ja auch ein bisschen froh darüber, dass man diese Taschen nicht so leicht bekommt, weil sie dadurch ja auch einfach exklusiv sind und eben diesen hohen Resell-Wert haben. Also es wäre ja nicht so ein tolles Investment, wenn dieses Game nicht wäre und wenn Hermes jetzt beispielsweise diese Strategie einstellen würde und einfach jedem Birkins und Kellys verkaufen würde, fände ich das persönlich gar nicht gut, weil ich ja auch schon ja ein bis zwei bald hoffentlich habe. Und dann würde ich mir auch denken, ja super, damit ist der Investmentwert ja quasi weg.
Ich habe mir auch gerade gestern wirklich, also ich war allein und habe mir darüber Gedanken gemacht und dachte mir auch so, ich meine klar, wir sagen ja immer, wenn Hermes, Birkin und Kelly, dass es so Investment-Pieces sein können. Aber was ich mir auch wieder denke, ganz ernst, in 20 Jahren, kein Mensch weiß, was in 20 Jahren ist. Es kann auch einfach sein, dass wir in der schlimmsten Finanzkrise überhaupt stecken und die Taschen dann einen Wert von 2.000 Euro vielleicht haben. You never know. So. Ich meine, klar, das hat sich jetzt wirklich über Jahre gezogen. Deswegen glaube ich jetzt auch nie, dass sie so einen krassen Absturz haben werden. Aber ähnlich wie bei Rolex, die waren auch eine Zeit lang teurer, wie dass sie das jetzt sind. Ne?
Ja, absolut. Also das ist halt bei allen Investment-Sachen einfach ein gewisses Risiko. Und wie gesagt, wenn Hermes jetzt nur ihre Strategie ändern würde, dann wäre es das schon mal. Oder beispielsweise auch, das sind ja Taschen, die aus echtem Leder sind. Wir wissen auch nicht, wie sich die Lage da entwickelt, weil wenn man sich anschaut, Pelzmäntel war vor einigen Jahren auch noch wirklich total normal und hättest du wahrscheinlich auch noch toll verkaufen können. Und stell dir mal vor, du probierst jetzt einen echten Pelzmantel zu verkaufen, das kauft dir keiner mehr ab.
Nee, da wirst du ja heutzutage, keine Ahnung, mit Farbe beworfen und was weiß ich. Kann mir das auch wirklich vorstellen, dass es nochmal so in 20 Jahren wirklich so ist, dass man entweder so eine gute Alternative gefunden hat, aber die natürlich nicht so viel wert sein wird wie echtes Leder, ne?
Also ich glaube, wenn man sich wirklich Hermes-Taschen als Investment kauft, dann würde ich das nicht als langfristiges Investment sehen, sondern wirklich kaufen und direkt verkaufen und dann hast du deine 15.000 Euro oder wie viel auch immer plus gemacht und gut ist.
Ja, ich meine, man muss ja auch zudem sagen, dass der Markt auch aktuell, also gerade der Reseller-Markt, trotzdem auch ein bisschen übersättigt ist. Also wenn du online schaust, klar, für einen horrenden Preis würdest du immer eine kriegen, aber die meisten kriegen die auch wirklich nicht für den Preis, den sie wollen, los.
Das stimmt, aber ich finde es trotzdem krass, du kriegst ja auch keine für weniger.
Ja, definitiv nicht, aber trotzdem glaube ich, also der Preis, der online steht, ich glaube, der wird meistens echt nicht gezahlt. Natürlich sagen sie dann im Endeffekt nicht, was sie dann noch bekommen haben, aber es ist, also wenn du guckst, sind wirklich viele auch online, die du einfach kaufen kannst, wenn du genug Geld hast.
Ja, definitiv. Also vielleicht, falls jemand von euch schon mal eine Birkin oder eine Kelly verkauft hat, würde mich echt interessieren, wie ihr das einerseits gemacht habt und andererseits einfach, was man da noch bekommen hat.
Ja, ob es wirklich das ist. Ich meine, wir beide können ja auch immer nur von dem berichten, was wir gehört und gesehen.
Jetzt nicht falsch verstehen, ich bin happy mit meinen Taschen und für mich kaufe ich auch nicht Taschen, um sie zu verkaufen, weil der Spaß daran ist ja für mich, sie zu tragen und deswegen ist mir auch dieser Investmentwert bei Hermes natürlich nicht egal, weil es ist immer schön zu wissen und gibt einem so ein bisschen Sicherheit, dass wenn man mal in eine Notlage kommt, man einfach da einen gewissen Wert hat, aber es ist trotzdem für mich zweitrangig, weil ich die Taschen halt einfach selbst tragen möchte und sonst hätte ich ja zum Beispiel auch nicht die Folien entfernt, weil in dem Moment, in dem du diese Folien abziehst, wirfst du da schnell mal 3.000 Euro weg.
Ja, eben. Genau, und dann machen wir weiter mit dem Old Money Style. Ich mag es, also, weil letztens hat auch jemand bei TikTok bei uns drunter geschrieben, dass unser Style ja so langweilig ist und dass wir ja eigentlich auch nur einen Trend folgen mit dem Old Money Style und das jetzt nur machen, weil das gerade so ist. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass wir beide gerade wirklich einfach auch von diesem super Logo weggekommen sind und nicht nur wegen dem Old Money Style, sondern einfach, weil das für uns nicht mehr ganz so ästhetisch ist.
Ja, also ich finde generell, dass wir uns relativ schlicht und simpel kleiden, aber trotzdem halt eher auf der eleganten Seite. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mit meinem Freundeskreis vergleiche, dann hebt sich mein Style da schon ab in dem Sinne, dass ich schon immer deutlich, das klingt jetzt blöd, aber schicker im Sinne von Blazer und meine Bluse und so gekleidet bin als jetzt meine Freundin, die halt eher alle so einen cooleren, entspannteren Style haben. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass das nur so ein reiner Trend ist. Bei mir war das auch tatsächlich schon immer so, dass ich mich gerne so gekleidet habe.
Ja, bei mir auch. Auch schon ganz früh immer Blusen. Ich habe Blusen geliebt. Ich bin damit wirklich auch immer in die Schule gegangen. Ja, deswegen würde ich es auch jetzt nicht behaupten. Aber hier war ja allgemein auf diesen Style die Frage. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr schön. Aber ich glaube, viele denken auch bei Old Money Style so richtig an, wie heißt sie, diese Lydia Millen?
Lydia Elise Millen.
Ja, und ich meine, ihr müsst sie nur mal googeln, wie sie früher rumgelaufen ist. Also man denkt wirklich, wenn man sie heute sieht, die ist Old Money, aber ist sie halt nicht. Ich meine, so rennen wir ja auch nicht rum. Ich finde es sehr cool, aber ich finde es teilweise dann auch zu gezwungen, weil trotzdem tragen wir beide ja auch mal gerne Jeans oder auch ein cooles T-Shirt.
Ja, definitiv. Also ich würde wirklich sagen, dass wir vielleicht so einen Tick davon haben, aber ich finde auch Old Money wirklich zu hoch gegriffen, sondern ich finde Silent Luxury ein bisschen passender oder halt einfach so ein bisschen simple Eleganz.
Da gebe ich dir auch auf jeden Fall recht. Und gerade dieser Style mit simple Eleganz und sowas, das ist nichts, was Trend ist oder was in, out oder ja, keine Ahnung, das entweder man hat den Style oder man hat den Street-Style und keine Ahnung. Und man kann ja auch immer ein bisschen variieren. Ich hatte letztens auch einfach nur einen Longsleeve mit einer Jeans an.
Voll, das ist halt einfach wirklich klassisch und das merkt man auch daran, dass ich jetzt wirklich wenige Käufe, gerade was so teurere Sachen betrifft, der letzten Jahre bereue. Also beispielsweise die Chanel Classic Fab ist ja jetzt auch schon wieder 5 Jahre alt und das ist ja ein Kauf, den man nie bereuen wird. So.
Ja, eben. Was halten wir von Skinny Jeans? Also ich habe gehört, sie kommen zurück. Und ich muss sagen, im Winter trage ich auch öfter meine Skinny Jeans, einfach weil ich meine Stiefel tragen möchte und die ja über der Hose trage.
Ja, also ich habe aktuell gar keine Skinny Jeans. Wenn ich so diesen Look trage mit Stiefeln, dann trage ich das halt mit einer Leggings. Ich weiß nicht, also ich finde, es muss richtig gestylt sein. Ich kann es mir wirklich aktuell nur mit Stiefeln vorstellen, weil mit Sneakern finde ich es ganz schrecklich.
Mit Sneakern kann ich es mir auch nicht vorstellen, aber ich bin mir trotzdem sicher, dass der Skinny-Jeans-Hosentrend irgendwann wieder komplett zurückkommt und dann wir uns wieder denken, hey, warum haben wir die ganze Zeit so lockere Jeans getragen?
Denke ich auch. Also das ist wirklich so eine Sache, Jeans verändert sich irgendwie, beziehungsweise Hosenschnitte, so oft und du denkst dir gefühlt bei jedem Bild, das du von vor ein paar Jahren siehst, oh Gott, was habe ich da getragen? Warum war die Low-Rise? Warum war die so High-Rise, dass sie mir gefühlt bis unter die Achsel ging? Warum war sie so eng? Und dann irgendwann, warum war sie so locker? Warum hatte sie Schlag? Warum hatte sie Löcher? Warum hell? Warum dunkel? Also das ändert sich halt einfach dauerhaft. Ich meine, aktuell bin ich nicht der größte Fan davon, aber wenn es wieder kommt, warum nicht? Und ich finde auch, dass Skinny Jeans eigentlich was sind, was schon der Figur ganz gut schmeichelt.
Also ich muss sagen, ich besitze wirklich bestimmt 20 Minimum Paar Jeans und da sind auch ein paar Skinny Jeans dabei, die ich ganz selten, aber trotzdem ab und zu noch rauskram. Taschen und Kleidung von Victoria Beckham.
Ja, ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja, also ich war ja komplett fasziniert von der Beckham-Doku bei Netflix und ein Traum. Ich bin jetzt, glaube ich, richtiger Victoria Beckham-Fan. Taschen, keine Ahnung, habe ich mir noch nie angeguckt. Ich habe auch gerade wirklich keine im Sinn. Aber die Kleidung von ihr finde ich wirklich sehr, sehr schön. Auch qualitativ sehr hochwertig. Und ich wollte unbedingt das T-Shirt von ihr haben, wo drauf stand irgendwie, mein Vater fährt einen Rolls Royce. Weil das ja so in der Doku so ein Gag war. Und dann hat die wirklich so ein T-Shirt gemacht, aber es war konstant ausverkauft. Was halten wir von Loro Piana Laufern? Ein Traum. Ich hätte ja gern die Summer Charms. Ich habe keine Ahnung, wie die Qualität ist oder ähnliches. Ich habe auch noch nie welche anprobiert, aber ich hätte gerne ein paar.
Ja, also ich muss sagen, ich mag an sich diesen ganzen Vibe von Loro Piana. Das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses Old Money, aber so Sommerstil auch, ja. Also so Hamptons gibt das so richtig, ja. Finde ich. Oder auch so Brunello Cucinelli und so, finde ich alles wirklich mega schön. Aber speziell die Loafer sind jetzt einfach nichts für mich, beziehungsweise ich finde sie an Männern auch besser als an Frauen irgendwie. Also mit so einer kurzen Leinen-Shorts bei Männern und dann diese Schuhe finde ich ganz cool.
Ich finde sie toll. Genau, was halten wir von Uhren? Finde ich, sind ja auch wieder so ein Stück Investments. Also ich liebe Uhren und persönlich wäre es ja auch immer noch mein Traum, so eine Cartier Panthère zu haben oder auch mir irgendwann meine eigene Rolex zu kaufen, weil ich Uhren einfach wirklich schön finde. Aber aktuell ist es auch nicht so meine Prio, gerade mit der Hochzeit, da ich einfach eine Rolex habe und zum Beispiel habe ich auch noch eine Klaas Hütte. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber das ist halt eine deutsche Uhr und die sind von der Qualität wirklich richtig, richtig gut und nicht ganz so teuer.
Ja, wir sprechen ja tatsächlich dafür, dass wir so viel über Luxus sprechen, relativ selten über Uhren. Ich muss sagen, für mich ist es irgendwie nichts, was in meiner Bubble ist. Ich weiß aber gar nicht so genau, warum. Also ich kenne mich auch mit Uhren wirklich absolut nicht aus. Also ich kann dazu gar nichts sagen, außer dass ich die Cartier Panthère auch wunderschön finde und das sowas wäre, was ich mir mal zulegen würde. Aber ich bin generell kein Uhrenträger. Also ich habe wirklich noch nie eine Uhr getragen. Ich habe mir zwar früher mal welche von Michael Kors gekauft, so, weil ich halt auch die haben wollte. Aber auch da, das war wirklich, ich fand es so toll, diese Uhr zu haben. Die hat ja auch 300 Euro gekostet. Das war ja wahnsinnig viel. Aber ich habe die dann nie getragen.
Echt? Ich hatte 3 Stück. Silber, Rosé und Gold. Und ich habe die immer getragen. Ich habe die tot getragen, diese Uhren. Und ich habe alle 3 aber dann irgendwann verkauft vor ein paar Jahren.
Ja, also ich hatte auch Gold und Silber mit so Glitzersteinen. War auch ganz toll.
Glitzersteine, ganz wichtig. Ja, also ich muss sagen, seitdem ich halt die Uhren hatte, bin ich da auch so ein bisschen, dass ich gerne Uhren trage. Und mein Papa ist halt ein kleiner Uhrenfreak und Max trägt auch gerne Uhren. Und dadurch bin ich da so ein bisschen reingekommen. Aber aktuell wäre es mir halt auch, wie gesagt, mit Anbetracht der Hochzeit und Ähnlichem gerade nicht wert, eine Uhr für über 10.000 Euro zu kaufen.
Schaust du wirklich auf diese Uhren und liest da die Uhrzeit ab?
Nee, also für mich ist es ein Accessoire. Meine Uhren sind immer falsch gestellt, weil manchmal liegen sie ja auch 2-3 Tage, sprich sie läuft dann auch nicht weiter. Auch das Datum stimmt halt nie.
Ja, weil das ist, glaube ich, auch eins meiner Probleme. Ich bin enorm schlecht im Uhrlesen.
Also ich kann die Uhr gut lesen. Also wenn ich drauf gucke, weiß ich auch ganz genau, wie spät es ist. Aber ich gucke da halt nicht drauf, weil ich die Uhr ja auch oft nicht trage und ja, wozu habe ich mein Handy?
Ja, eben. Also ich schaue halt auch immer aufs Handy und wenn ich auf die Uhr wirklich schauen würde, um die Uhrzeit zu lesen, da bräuchte ich halt ein bisschen. Also ich würde es dann schon hinkriegen, aber es ist, mir ist es auch so schwer gefallen in der Schule damals. Am schlimmsten auf anderen Sprachen. Also ich kann ja wirklich gut Englisch und so, aber Uhrzeit, oh, jetzt gerade, ich lerne ja keine Werbung an dieser Stelle, aber Französisch aktuell für den Podcast. Nicht nur, aber ich hatte irgendwie Lust mit Bubble und Uhrzeitlektion, Mental Breakdown, habe ich direkt meiner Mutter geschickt, so Hilfe, die Uhrzeit.
Ja gut, auf Französisch ist die Uhrzeit auch wirklich eine Katastrophe, aber ich finde Beispiel, also verstehst du auch so 3/3?
Oh,
damit haben ja ganz viele ein Problem.
Ganz schlimm. Die Leute, die das sagen, was ist das? Das ist
3:15.
Ja, aber warum sagst du nicht 3:15? Warum sagst du 3/3?
Ja, weiß man doch.
Katastrophe.
3/4? Ja, okay.
Nee, ergibt keinen Sinn. Es ist ja auch nicht, ja, aber es ist ja dann eher 3/4 nach 2. 3/4 von der 3 ist geschafft quasi. Deswegen. Es ist einfach seltsam.
Ja, also eigentlich kann ich.
Aber jetzt nicht mehr.
Jetzt hast du mich durcheinander gebracht.
Na gut. Auf jeden Fall, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht der größte Uhrenfan bin.
Du hast es gerade falsch gesagt, deswegen hast du mich so aus dem...
Was ist es denn?
3/3 ist 3:15.
Ja, haben wir dich doch gesagt.
Du hast doch gesagt, aber gerade 3:15.
Nein. 3:15. Aber weil quasi 3/4 von der 3 geschafft
ja,
ist, deshalb
okay,
so
ja,
habe ich es mir probiert herzuleiten. 3:15, ja, ja.
Ja, ja.
Ja, was ich noch sagen wollte, vielleicht ist es auch blöd, aber... Ich weiß nicht, ob ich mich so sicher fühlen würde mit einer Uhr am Handgelenk, wenn ich irgendwo rumlaufe. Ich weiß, dass es ja auch mit Taschen und so ein Thema ist, aber ich finde, Uhren ist sowas, wovon die Allgemeinheit irgendwie nochmal ein bisschen mehr Ahnung hat.
Ich verstehe deinen Punkt. Ich muss auch sagen, teilweise, wenn ich in Urlaub gehe, nehme ich die Rolex nicht mit oder lasse sie dann auch wirklich auf dem Zimmer. Die meisten nehmen die auch mit und eine Rolex ist ja jetzt auch nicht die krasseste Uhr auf der ganzen Welt. Also gibt es wirklich noch viel krassere Uhren, aber trotzdem kosten sie ein bisschen Geld.
Man weiß nie, aber an sich gibt's natürlich wunderschöne Uhren. Ich finde Uhren bei Männern nochmal ein bisschen cooler als bei Frauen. Also ich finde, da gibt's irgendwie auch coolere Modelle, aber natürlich jetzt, wie gesagt, die Cartier-Uhr oder auch Anne's Rolex, gerade in diesem Bicolor-Look, das ist natürlich wunderschön.
Also sagen wir, so schön ist es. Genau, was ist denn unsere Meinung zu Love Shack Fancy?
Habe ich jetzt in letzter Zeit immer mehr auf TikTok gesehen, gerade auch so von Leuten, die in L.A. sind. Ich find's an sich cute, aber ich find's fast ein bisschen... zu girly. Also es gibt mir so sehr 2013-14 Vibes und es ist natürlich auch sehr teuer. Ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität ist, aber es geht ja schon so ein bisschen in die Zimmermann-Richtung. Aber da gefällt mir Zimmermann besser, weil es noch ein bisschen weniger rüschig und verspielt ist.
Ja, also ich muss sagen, ich habe damals Love Shack Fancy wirklich richtig toll gefunden und ich wollte mir auch immer was kaufen. Es gibt da ja so ein Basic-Kleid in schwarz und weiß und auch diesen Basic-Rock und ich war jedes Mal kurz davor, aber irgendwas hat mich dann doch davon abgehalten. Und ähnlich wie Nina finde ich die Sachen auch ja ein bisschen mädchenhaft im Vergleich zu Zimmermann. Das ist dann schon mehr erwachsener, kann man so sagen. Ja, also ich finde die Sachen sehr, sehr süß, aber sie erinnern mich dann doch eher so an eine College-Studentin und ich weiß nicht, ob ich da aktuell so ein bisschen rausgewachsen bin aus diesem Alter. Ich weiß es nicht. Ich finde die Sachen trotzdem richtig schön und man muss einfach auch dazu sagen, Nina und ich sind jetzt auch halt 1,70 groß. Ich meine, das ist jetzt nicht richtig mega groß oder sowas, aber die Sachen sind einfach super kurz. Also ja, man möchte sich ja auch wohlfühlen. Da könnte man vielleicht dann doch den Ansatz vom Po sehen.
Total. Also ich finde auch, ein Tick länger ist dann einfach besser, weil dann sieht es auch ein bisschen eleganter aus und nicht so billig und man fühlt sich nicht unwohl und muss die ganze Zeit daran rumzupfen.
Ja, genau. Weil man sieht es einfach auch wenn das Kleid schön ist. Ich habe mich da damals auch immer reingezwungen in so ganz kurze Kleider und den ganzen Tag habe ich mich so unwohl gefühlt, aber ich wollte halt unbedingt dieses Kleid dann tragen. Dann machen wir weiter mit Marken, die von jetzt auf gleich extrem gehypt werden, zum Beispiel Goyard und Polen. Hierbei muss man ja einfach sagen, dass Goyard keine von heute auf morgen gehypte Marke ist. Sie kam jetzt wieder mehr in Trend, kann man sagen, aber diese Marke ist eine alteingesessene Luxusmarke, die eigentlich nie weg war, nur vielleicht für uns. Also ich meine, für Nina und mich ist Goyard ja auch eher eine in Anführungszeichen neuere Marke, weil wir die nie vorher auf dem Schirm hatten.
Ja, da muss man aber auch dazu sagen, dass als wir angefangen haben mit Luxusmode, wir ja auch wirklich sehr nur danach gegangen sind, was andere haben und uns gar nicht so gut auskannten. Und jetzt haben wir ja auch so ein breiteres Spektrum und da gehört Goyard natürlich dazu und das auch schon seit 1800 irgendwas. Und der Store war ja auch die ganze Zeit neben Hermès in Paris, also auf der Rue Saint-Honoré. Und allein wenn man da eben einen Store hat, dann ist man nicht erst seit gestern irgendeine Hype-Marke. Deswegen finde ich, kann man Goyard da nicht mit reinzählen. Polen andererseits schon. Dazu haben wir ja schon was gesagt, was wir generell über Polen denken. Ich finde, die haben eine gute Qualität, schöne Designs. Dass sie diesen schnellen Hype bekommen haben, hat halt natürlich dazu geführt, dass sie die Preise dementsprechend auch angehoben haben.
Das ist ja auch ähnlich wie mit Jacquemus. Die Taschen hast du dann auf einmal überall gesehen und jetzt möchte jeder diese Taschen loswerden. Das hatten wir bei unseren Drehschick-Sale auf Instagram auch gemerkt. Und die Taschen gehen auch leider nicht gut weg, weil, ja, sie sind halt einfach nicht mehr gehypt. Man sieht sie kaum noch an Leuten. Es gibt extrem gehypte Marken, die dann auch wirklich bleiben und toll werden. Aber zum Beispiel Jacquemus, Nina und ich mögen ja eher nur die Kleidung. Die Handtaschen sind halt einfach, ja, man muss auch sagen, die gab es auch super oft einfach auch gefaked, ne?
Absolut. Also man muss einfach auch bedenken, die Kleidung finden wir jetzt super schön, aber wenn dieses Kleid, das eigentlich über 600 Euro kostet, im Sale für 150 Euro ist, sagt das natürlich auch was über die Marke aus. Also das ist einfach, ja, eine Hype-Marke, die auch von ihren Designs halt sehr im aktuellen Trend liegen und deshalb beliebt sind, aber das ist dadurch jetzt nicht unbedingt ein Klassiker.
Nee, definitiv nicht. Und man muss es einfach bedenken, wenn man sich davon eine Tasche oder auch ein Kleid kauft, man kann die wirklich danach nicht mehr für gutes Geld verkaufen, ne? Also da braucht man dann keine Erwartungen reinstecken. Und ja, deswegen gehypte Marken. Es ist halt immer sehr verlockend, natürlich auch für uns beide, wenn du dann konstant damit auf Social Media vollgeballert wirst, denkt man sich dann auch irgendwann, wow, das brauche ich. Sehr ähnlich mit meinem Louis Vuitton-Top. Das kam ja auch nicht von irgendwo. Deswegen, ja, muss man immer ein bisschen mit Bedacht sehen und vielleicht auch nicht direkt kaufen, wenn es gehypt wird, sondern ein bisschen abwarten. Und jetzt kommen wir auch zu unserer letzten Meinung, nämlich bei Handtaschen oder Handtaschen bei Heteromännern. Zum Beispiel der Mann von Farina, also von Nova Lana Love, wer sie noch unter dem Namen kennt.
Ja, spannende Frage. Ich muss sagen, generell finde ich, ist das gar kein Thema, über das man sich irgendein Urteil bilden sollte, weil ganz ehrlich, wer Spaß an Mode hat und seien es jetzt Handtaschen, Schmuck, keine Ahnung, Kleider, die eigentlich für Frauen gemacht sind und ob das jetzt bei homo- oder heterosexuellen Männern ist, ist eigentlich auch komplett egal. Also ich würde einfach sagen, wenn sie das cool finden, wenn sie das rocken, dann warum nicht?
Ja, eben. Es gibt halt einfach so Männer, die das auch super tragen können. Es gibt jetzt andere, ich denke, Max wird nie eine Handtasche tragen, weil er einfach nicht der Typ dazu ist, aber dafür können das andere richtig gut stylen und es sieht gut aus. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was ich mir da für eine Meinung drüber bilden sollte.
Jetzt Timo zum Beispiel würde jetzt auch nicht mit einer Birkin rumlaufen. Das ist ja wirklich eine Handtasche, die für Frauen gemacht ist. Aber gerade jetzt so eine Männerhandtasche, gerade von Bottega oder so, finde ich, gibt schöne Modelle. Das könnte ich mir jetzt auch an beiden vorstellen.
Von Goyard gibt es auch, ja. Ich glaube, bei Max ist es einfach so im Kopf, dass er für sich keine Handtasche trägt. So, das meine ich damit. Aber wie gesagt, wer das tragen will und gut aussieht, why not?
Sehe ich definitiv genauso. Oder auch gerade so Keep All oder so, finde ich auch an Männern richtig attraktiv. Sieht irgendwie cool aus. Dann sind wir am Ende angekommen. Es gab noch ein paar mehr Fragen, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind, aber einfach, weil es Themen sind, die sich mal wieder doppeln. Also falls ihr da unsere Meinung noch nicht wisst, dann hört gerne nochmal in die alten Folgen rein. Uns hat auch jemand geschrieben, dass sie gar nicht weiß, was sie uns fragen soll, weil sie alle Folgen schon so oft gehört hat und uns auch privat verfolgt auf unseren Kanälen und deshalb unsere Meinung zu gefühlt allem kennt. Ist natürlich auch schön, aber ich glaube, so ein paar neue Themen gibt es dann doch immer, über die wir noch nicht gesprochen haben.
Ja, das denke ich auch.
Und dann schaltet gerne wieder nächste Woche ein. Da haben wir nochmal so eine kleine Wishlist-Folge für euch. Mehr dazu erzählen wir euch aber dann.
Au revoir. Au revoir.